Das ist die Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Heute geht es um Entwicklungsstufen des Schöpfungsglaubens im Alten Testament. Wir hören dazu einen Vortrag des Augsburger Dogmatikers Professor Anton Ziegenhaus. Die jüdisch-christliche Vorstellung einer Schöpfung aus dem Nichts, das muss man sagen, ist eine genuin jüdisch-christliche Einsicht, die in der Heilsgeschichte Gottes mit seinem erwählten Volk in der Bundesgeschichte langsam zutage trat bzw. Stück für Stück verstanden wurde. Wenn wir hören Schöpfung im Alten Testament, denken wir natürlich unweigerlich ganz spontan an die beiden Schöpfungsberichte des Buches Genesis, das sogenannte Sechstagewerk und die Erzählung vom Paradies, vom Sündenfall etc. Es gibt aber, wenn man das Alte Testament durchforstet, sehr verschiedene Stränge eben dieses Schöpfungsglaubens, des Preisens Gottes als Schöpfer. Und wie sich das im Laufe der Zeit entfaltet und zu eben unserer spezifisch jüdisch-christlichen Vorstellung von Gott als dem Schöpfer bzw. der Schöpfung aus dem Nichts entwickelt, das hat vor einigen Jahren Professor Anton Ziegenhaus bei einer theologischen Sommerakademie in Augsburg herausgearbeitet und da lohnt es sich allemal hineinzuhören. Das hört man nicht jeden Tag. Entwicklungsstufen des Schöpfungsglaubens im Alten Testament. Freuen Sie sich auf diesen Vortrag von Professor Anton Ziegenhaus aus Augsburg.
Der Kenner der Geistesgeschichte ist immer darüber erstaunt, dass die altgriechischen Denker, etwa ein Platon oder Aristoteles, eine philosophisch wohl nie übertroffene Höhe erreicht, aber trotzdem nie die Idee der Schöpfung, genauer der Schaffung aus dem Nichts, entdeckt haben. Diese Schöpfung aus dem Nichts ist eben ein denkerisch nicht nachvollziehbares Geschehen. Denn nach unseren Vorstellungen muss alles, was wird, aus etwas Vorhandenem entspringen. Auch gestern, wenn Sie das ausgezeichnete Referat von Dr. Neidhardt nochmal überdenken, er hat gesagt, die reden zwar von nichts, aber das Nichts ist eigentlich nicht ein begrifflich strenges Nichts, sondern nur irgendwie eine Potenz am Anfang. Also der Gedanke der Schöpfung aus dem Nichts ist denkerisch geradezu unmöglich, weil nach unseren Vorstellungen immer, wenn etwas wird, dieses aus etwas wird. Der Schöpfungsgedanke ist nicht aus einem innerweltlichen Geschehen zu entwickeln und deshalb blieb es den alten Griechen fremd, sondern nur aus der Erfahrung des je größeren Gottes, wie sie das alttestamentliche Gottesvolk machen konnte. Diese allmählich wachsende Einsicht soll nun vorgestellt werden. Jedoch empfiehlt sich eine Vorbemerkung. Das Buch Genesis, das mit dem Wort beginnt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, bildet nicht das erste Buch des Alten Testamentes bzw. der Bibel, bildet zu Recht das erste Buch des Alten Testamentes bzw. der Bibel, denn es kann nur etwas in der Welt und am Menschen passieren, wenn sie da sind. Doch ist dieses Buch nicht das älteste Buch des Alten Testaments. Das Buch Genesis bezeugt mit seiner verhältnismäßig hohen Theologie eine schon fortgeschrittene Reflexion über die Mächtigkeit des die Geschichte des jüdischen Volkes führenden Gottes. Hier seien drei Entwicklungsstadien vorgestellt. Und jetzt komme ich zu den Entwicklungsstufen. Erstens, Jahwe als Führer ins gelobte Land. Im 26. Kapitel des Buches Deuteronomium wird den Juden der Auftrag gegeben, sie sollen, wenn sie in das Land, das von Milch und Honig überfließt, gekommen sind, von den Erstlingen aller Früchte des Landes nehmen und sie in einen Korb legen und zum Priester bringen, der den Korb vor den Altar Gottes stellen soll. Auf diese Weise wird bestätigt, dass die eidliche Zusage Gottes, nämlich die Landverheißung, erfüllt wurde. Wörtlich, ich bestätige es heute dem Herrn, meinem Gott, dass ich in das Land gelangt bin, das der Herr uns zu geben, unseren Vätern eidlich zugesagt hat. Nun bringe ich hier die Erstlingsfrüchte des Bodens, den du, o Herr, mir verliehen hast. Israel erklärt feierlich, dass es in Ägypten schweren Frondienst zu leisten hatte, aber Gott sein Rufen erhört und es mit starker Hand herausgeführt und in das Land gebracht hat, das von Milch und Honig überfließt. Jahwe ist der treue Landgeber, nicht der Schöpfer des Landes, auch nicht ein Wettergott. Gott wird bei genauer Hinsicht mehr als guter Feldherr gesehen, der sein Volk in ein fruchtbares Land führt. Diese Führung soll Israel mit der Darbringung der Erstlingsfrüchte des Landes bestätigen. Jahwe war der Stammgott Israels, der mit ihm einen Bund geschlossen hatte, dem es zur Treue verpflichtet war. Er war der einzige Gott Israels, aber nicht der einzige überhaupt. Einen ähnlich heilsgeschichtlichen Aufbau zeigen die Psalmen 136 und 149. Nun die zweite Stufe, Jahwes Überlegenheit über die Baale. Israel dankte für die Befreiung aus Ägypten und für die Landgabe. Es war nun im gelobten Land. Allerdings lebten dort auch noch die bisherigen Bewohner, die Kanaaniter. Diese verehrten nicht Jahwe, sondern die Baale. Diese waren mehr Naturgottheiten oder Naturkräfte. Das heißt, sie waren zuständig für Wind, Regen und Sonnenschein. Nun lässt sich leicht verstehen, dass Israel allmählich die Taten Jahwes, nämlich Befreiung und Landgabe, vergessen hat. Was es brauchte, war günstige Witterung, eben Regen und Sonne zur rechten Zeit. Dafür waren aber in erster Linie nicht Jahwe, sondern die Baale, die Götter der Kanaaniter, zuständig. Das Volk war deshalb ständig in Versuchung, zu den Baalen abzufallen, von denen es sich eine gute Ernte erhoffte. In diesem Zusammenhang muss nun die Auseinandersetzung des Propheten Elia zur Zeit des König Ahab 875 bis 854 vor Christus gesehen werden. Er, König des Nordreichs, verheiratet mit einer heidnischen Prinzessin, war zum Baalskult abgefallen. Elia verkündete ihm: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, in diesen Tagen soll weder Tau noch Regen fallen, es sei denn auf mein Wort hin. Der Prophet zog sich dann zurück an den Bach Kerit. Als dieser austrocknete, ging er zur Witwe von Sarepta. Elia fordert dann Ahab auf, ganz Israel, die 450 Baalspropheten und 400 Propheten der Göttin Aschera auf dem Berg Karmel zu versammeln zum Götterwettstreit. Elia, der allein als Prophet des Herrn übrig geblieben ist, ist im Vergleich zu den 450 Baalspriestern nun gegen diese aufgetreten. Er fordert das Volk auf: Ist der Herr, der Gott, also Jahwe meint er, so folgt ihm nach. Ist aber der Baal, so folgt diesem. Das war dieser Götterwettstreit. Das Volk blieb unentschieden. Das Opfer wurde nun zubereitet. Welches vom Feuer verzehrt wurde, dort ist der wahre Gott. Dies ist mit dem Opfer des Elia geschehen. Elia ließ die Baalspropheten töten und bald kam der ersehnte Regen. Jahwe, das zeigt das Geschehen, ist stärker als Baal und auch für die Witterung zuständig. Er ist nicht nur der Stammesgott, der sein Gott, sein Volk führt, sondern auch der Herr über die Naturereignisse. Die Götter der Heiden sind dagegen stumm. Ihre Götzen sind Silber und Gold, das Machwerk von Menschenhänden. Sie haben einen Mund und können nicht reden, haben Augen und können nicht sehen, sie haben Ohren und können nicht hören, eine Nase und können nicht riechen. Psalm 115. Und nun die dritte Stufe. Jahwe stärker als die Götter der Großreiche. Noch klarer wird diese Sicht von der je größeren Stärke Jahwes bewusst, als Israel den großen Völkern des Ostens begegnete. Israel erkannte, dass Jahwe es belohnt oder züchtigt, ihm Sieg verleiht oder eine Niederlage bereitet und es in die Gefangenschaft geraten lässt. Jahwe nimmt die Völker des Ostens, die großen Völker, in seinen Dienst, ohne dass sie es wissen. So schickt Jahwe den Mederkönig Cyrus, der das Großreich Babylon erobert und den Israeliten die Heimkehr aus der Gefangenschaft erlaubt. Bei den Texten fällt auf, dass Jahwe nicht nur aus langer Sicht die Existenz des Cyrus und die Heimführung Israels geplant hat. Dieser Jahwe ist zugleich derjenige, der die Welt gemacht hat. So lesen wir in Jesaja Kapitel 44, 45: Ich bin der Herr, der alles gemacht, der den Himmel ausspannte ganz allein, der die Erde formte ohne Gehilfen. Ich verwirkliche meiner Knechte Wort, führe meiner Boten Ratschlüsse aus. Von Jerusalem spreche ich, es werde bewohnt. Von Judas Städten, es werde gebaut. Seine Trümmer richte ich auf. Zur Meerestiefe spreche ich, werde trocken. Deine Ströme lasse ich versiegen. Von Cyrus spreche ich, mein Hirt, er vollbringt alles, was ich will. Von Jerusalem, es werde gebaut und vom Tempel werde gegründet. Dieser Gott, der ohne Gehilfen die Erde formte, ist der einzige Gott. Ich bin der Herr, und es gibt sonst keinen, einen Gott außer mir gibt es nicht. Ich gürtete dich, obwohl du mich nicht kanntest, da ist Cyrus gemeint. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang soll man erkennen, dass es keinen gibt außer mir.
Um die Entwicklungsstufen im Schöpfungsglauben des Alten Testaments geht es heute hier im Katechismus bei Radio Horeb und wir hören dazu einen Vortrag von Professor Anton Ziegenaus aus Augsburg.
Rekapitulieren wir die Entwicklung. Ursprünglich war Jahwe der einzige Gott Israels, als sein Bundesgott. Aber andere Völker verehrten ihre Götter. Der Stammesgott lässt Israel in das Land bringen, das von sich aus fruchtbar ist. Erst allmählich in der Auseinandersetzung mit den Göttern der Kanaaniten erkannte Israel, dass Jahwe nicht nur das fruchtbare Land, sondern auch die günstige Witterung geben kann. Davon ist Deuteronomium 26 noch keine Rede. Jahwe ist aber auch den Göttern der Großreiche überlegen, die er Cyrus unterwirft, damit dieser Israel heimkehren lässt. Jahwe ist der Herr der Geschichte und sogar die Welt hat er gemacht. Er ist der einzige Gott. Ungefähr aus derselben Zeit, um 530 vor Christus, wie dieser sogenannte Deutero-Jesaja, datiert der Schöpfungsbericht von Genesis 1:1-31. Er dürfte bekannt sein. Das Handeln Gottes bezieht sich auf den gesamten Kosmos, wie schon die Überschrift zeigt: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vor allem fällt aber die Art und Weise dieses Erschaffens auf. Es handelt sich um eine Erschaffung durch das Wort, wie man an der stereotypen Wendung sehen kann: Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Genesis 1,3. Oder: Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. So geschah es. Dann sprach Gott, das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. Mag diese Darstellung in mancherlei Hinsicht unlogisch sein, etwa die Erschaffung des Lichts am ersten Tag vor der Erschaffung der Gestirne am dritten Tag, so bezeugt doch diese Schöpfung durch das Wort einen hohen Reflexionsstand. Die Dinge entspringen nicht einem vorgegebenen Material, sondern dem schöpferischen Wort Gottes. Gott ist so gewaltig, dass allein sein Wort die Dinge hervorbringen kann. Oder wie es dann in Sirach 42, Vers 15 heißt: Durch Gottes Wort entstanden seine Werke. In der Sache kommt diese Schöpfung durch das Wort. Das heißt, er sprach und es war. Der Schöpfung aus dem Nichts sehr nahe, wenn auch diese Formel erst im ersten vorchristlichen Jahrhundert greifbar wird. Ich bitte dich, mein Kind, schau zum Himmel und zur Erde und sieh alles, was es da gibt. Bedenke, dass Gott diese Dinge aus dem Nichts geschaffen hat. Das ist ein Zitat vom 2. Makkabäerbuch, also im ersten vorchristlichen Jahrhundert entstanden. Die Formel Erschaffung aus dem Nichts, Creatio e Nihilo, will besagen, dass Gott ohne Zuhilfenahmen eines vorgegebenen Materials allein durch sein Wort die Dinge ins Dasein gerufen hat. Mittels einer theologischen Methode, das heißt, indem Israel jeweils die Überlegenheit Jahwes über die Götter der Umgebung, zunächst Kanaans, dann der Großreiche im Osten, erfasste, wurde Jahwe als Lenker der Geschichte und als Schöpfer des Alls erkannt. So gelangte Israel zu einer Einsicht, die den Griechen trotz ihrer philosophischen Überlegenheit versagt geblieben ist. Aber ebenso den übrigen Religionen der Welt wie dem Buddhismus oder Hinduismus. Der Schöpfer von allem hat keinen Gehilfen, keinen Gott neben sich, sondern ist der Einzige. Jetzt komme ich auf die beiden Schöpfungsdarstellungen des Buches Genesis zu sprechen. Der Endredaktor, das heißt der letzte Überarbeiter des Buches Genesis, fand wenigstens zwei Schöpfungsberichte vor. Der erste, Genesis 1:1-2,4, nennt Gott immer Elohim, lässt das Schöpfungswerk in 6 Tagen durch das Wort Gottes entstehen. denn am siebten Tage ruhte Gott. Die liturgische Siebenzahl, die Sieben-Tage-Woche, gilt als Vorlage für die Welterschaffung. Deshalb vermutet man einen Priester als Verfasser dieser Quelle. Der Mensch, und zwar Mann und Frau, ist nach Gottes Ebenbild geschaffen und steht als Geschöpf des sechsten Tages an der Spitze der Schöpfung. Diese Quelle dürfte um 550 entstanden sein. Die andere Quelle, Genesis 2,4b bis 25, wird die jahwistische genannt, weil für Gott immer Jahwe steht. Sie dürfte bis aufs 8. vorchristliche Jahrhundert zurückreichen. Das Denken ist archaischer. Gott schafft nicht durch sein mächtiges Wort, sondern formt den Menschen wie ein Töpfer aus Ackerboden, beziehungsweise bei der Frau aus der Rippe. Der Mensch bildet nicht die Spitze, wie in der priesterschriftlichen Quelle, sondern die Mitte. Der Mensch scheint noch vor den Pflanzen erschaffen zu sein. Der Jahwist ist in seiner Anlage pessimistischer. Er schildert auch den Sündenfall und die Verführung des Mannes durch die Frau. Wohl im Anschluss an die Erfahrung des Verfassers dieser Quellenschrift, dass die heidnischen Prinzessinnen ihre Männer, die Könige, immer zum Gottesdienst verführt haben. Also hier will nicht eigentlich gesagt werden, die Frau ist das Schlechte, sondern sie war konkret, diese Prinzessinnen, immer die Verführerinnen der Könige zum Götzendienst. Und deshalb geht diese Verführung von der Eva aus. In der Priesterschrift wird am Ende des Schöpfungswerkes mehrmals betont, dass das Geschaffene gut war. Im abschließenden Urteil heißt es sogar, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Gegen alle Versuche religiöser Strömungen wie Gnosis oder Manichäismus, welche den Leib für schlecht erklärten, hat die Kirche unter Berufung auf diese Aussagen die gute Qualität alles Geschaffenen verteidigt. Was Gott gemacht hat, ist seinsmäßig gut. Vielleicht sollte Genesis 1,31, es war sehr gut, die seinsmäßige Güte der Schöpfung angesichts der folgenden Schilderung vom Sündenfall absichern. Eben, es war sehr gut, und dann kommt die Passage vom Sündenfall. Es sollte gesagt werden, nein, trotz des Sündenfalls, die Schöpfung ist gut.
Das war sie, die Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Es ging um die Entwicklungsstufen des Schöpfungsglaubens des Alten Testaments. Wir hörten Professor Anton Ziegenaus aus Augsburg. Jahwe als Führer ins gelobte Land, Jahwes Überlegenheit über die Baale, Jahwe stärker als die Götter der Großreiche und schließlich die beiden Schöpfungsdarstellungen des Buches Genesis. Das war heute der erste Teil dieses Vortrages. Es geht damit noch weiter. Die Quintessenz war, wenn man hier vom Anfang der Welt handelt, dann stellt sich unwillkürlich die Frage, wie man davon wissen kann, wenn doch niemand dabei war. Antwort: Israel hat Jahwe im Vergleich mit den anderen Völkern immer als den Stärkeren erfahren und kam auf diesem Weg zu dem Schluss, dass sein Gott unabhängig von jedem vorgegebenen Material die Welt allein durch sein Wollen und sein schöpferisches Wort ins Dasein gerufen hat, was man dann später Schöpfung aus dem Nichts genannt hat. Und wie gesagt, was daraus weiter folgt, darum geht es dann am kommenden Donnerstag im Teil 2 dieses Vortrags von Professor Anton Ziegenaus zur Schöpfung, zum Schöpfungsglauben im Alten Testament und seinen Entwicklungsstufen. Davon gibt's CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org und bleiben Sie nun dran hier im Programm bei Radio Horeb. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.